diese Verfahren werden im Sinne einer, sagen wir, Naturforschung am Menschen auf die Gesellschaft übertragen, im Sinne sozusagen einer sozialen Physiologie. Was man im Grunde schon lange sozusagen Maffen gemacht hat von den Tieren und Pflanzen und Mineralien und so weiter. Und sie irgendwie hat katalogisieren lassen, hat abgebildet lassen, hat morphologisch untersucht. Und gerade in der Romantik entsteht sozusagen dieses Interesse an der Morphologie, visuellen Unterschieden. Und sie werden dann auf den Menschen übertragen, auf die Gesellschaft übertragen, indem Sander versucht, so etwas wie eine naturwissenschaftliche Untersuchung der Menschen, naturwissenschaftliche Untersuchung dessen zu liefern, wie die Menschen, verstanden als Pflanzen oder als Tiere, wie sie ja aussehen, was sozusagen Menschenreich bildet, sozusagen Pflanzenreich ist oder Tierreich ist. Und, das ist ein interessantes Projekt. Vielerlei Hinsicht. Erstens, man ist konfrontiert mit dieser Zweideutigkeit, die wir vorhin angesprochen haben. Weil das, was die soziale Zugehörigkeit den Menschen ausmacht, das sind ihre Kleider. Und also sicherlich so ein gewisser Gesichtsausdruck bis zu einem gewissen Grad, aber eigentlich auch Frisur und Schnurrbart und Vorderschnurrbart und so weiter und Vorderkleider. Und immer noch in der Weimarrepublik war die deutsche Gesellschaft gegliedert nach der Prinzipien einer Standesgesellschaft weitgehend. Kleiderordnung, das merkt man so bei der Firma des deutschen Expressionismus, ja. So deutlich, dass die Kleiderordnung hat eine sehr große Rolle gespielt. Interessanterweise, wenn man schaut, hier die Filme von Gore Vidal, amerikanische Filme der gleichen Zeit, die sozusagen mit Urbanen und weniger mit Landleben, Urbanleben beschäftigen. Was immer unterstrichen wird, ist, dass die Menschen nicht mehr erkennbar geworden sind an ihre Kleider. Das sind vielleicht so Unterschiede im Preis des Stoffes, der verwendet wird. Aber sozusagen die Mode ist eine Uniformierung und Gleichheit, die Standesunterschiede eigentlich völlig negiert. Die Menschen sehen gleich aus. Wenn sie in New Yorker Straßen aufgenommen werden in der Zeit, also 20er, 30er Jahre, was man immer unterstreicht, ist, dass alle Menschen unabhängig von ihrem Stand und Beschäftigung aus einer gewissen Perspektive ausgesehen ziemlich gleich aussehen und gleiches tragen und sich in gleicher Weise bewegen. Und zwar sowohl die Reichen wie auch die Armen, sowohl die Frauen haben ihre sozusagen Kleiderordnung, die auch ziemlich informiert werden. Und wenn man so weitergeht, nach der Zeit des Zweiten Weltkriegs, dann wird diktiert die Mode und nicht der Standeszugehörigkeit, sondern das Aussehen. Das, was Sander von seiner Gesellschaft gemacht hat, wäre heute Modefotografie. Und es ist eine ziemliche Verschiebung, die wir sofort merken und die schon interessanterweise schon Krakau bemerkt hat, gewissermaßen. Ja. Weil er hat gesagt, es ist letztendlich, es ist die Mode. Und die Mode hat eine gewisse Zeit, einen gewissen Kreis. Und Sander hat es aber anders gesehen. Er hat es gesehen fast wie eine ewige Ordnung. Ja. Nun, die Frage ist, inwieweit Kleider die Menschen überhaupt machen. Das ist so ein altes Thema und das Ganze erinnert mich sehr an die karnevalistischen Theorien, die Theorie des Karnevals. die gerade in den 20er, 30er Jahren so eine große Rolle und Ecke bekommen haben, die Bakterien aber auch im Westen. Das heißt, alle möglichen kleine Wechsel als etwas, was eigentlich gleichzeitig Standeswechsel ist oder Klassenwechsel ist. Es gibt so viele Geschichten, die gibt es ja auch bei karnevalistischen Szenen, bei Charlie Chaplin zum Beispiel, wo die Leute in völlig andere Kleider erscheinen, die gleichen Leute, und sie haben einen völlig anderen sozialen Status. Die Geschichte beginnt schon, diese karnevalistischen Geschichten waren auch Lieblingsgeschichte der Aufklärung. Ja. Auch viele Märchen dabei gezeigt. Dass plötzlich Aschenputtel plötzlich als Prinzessin erscheint und so weiter und so fort. Das heißt, die gesellschaftliche Ordnung wird zu kleiner Ordnung. Das ist etwas, was auf der einen Seite befreiend ist, der Mensch, wenn er die Kleider wechselt, gleichzeitig die Möglichkeit bekommt, in verschiedensten Rollen reinzuschlüpfen, verschiedenste Funktionen aufzunehmen, verschiedenste Klassen zu empfinden. Das ist so eine typische Zeitfigur ist der Hochstapler, ja? Das ist so Thomas Mann und viele andere schreiben so Romane, gerade 20 Jahre, die Hochstapler, die durch die Veränderung ihres Aussehens und so weiter gleich einen anderen Status bekommen haben. Auf der anderen Seite fragt man sich, was ist sozusagen die natürliche Kleidung, das ist die Haut. Also was passiert mit diesen Menschen, wenn sie entkleidet werden? Und dann gehen wir gleich in die Rassentheorie. Im Grunde, die Bilder bewegen sich in einem merkwürdigen Raum zwischen Rassentheorie auf der einen Seite und Karneval auf der anderen Seite. Und sozusagen, wir gehen in eine oder andere Richtung, abhängig davon, was wir für ein Interesse haben. Haben wir mehr das Interesse, das menschliche Wesen der einzelnen Menschen etwas zu definieren, was völlig vom Status dieses Menschen, von seiner Kleidung unabhängig ist? Oder wir haben sozusagen immer noch einen naturalistischen Blick und naturalistisches Interesse messen gegenüber, dann beginnen wir den Menschen nach seiner physiologischen Unterscheidung sozusagen zu befragen, nach der Rassenunterschiede, und versuchen sozusagen dann eine Mappe des menschlichen Geschlechts zu machen, das auf der wissenschaftlichen Grundlage die Merkmale fixiert, die man das nicht auswechseln kann. Ja, sozusagen die natürliche Kleidung. Es gibt übrigens interessante Texte, auch aus der Zeit, also späte 10. 20er Jahre, ob es möglich ist, Engel von Dämonen anders zu unterscheiden auf der Ikone als durch die Kleidung. Ja. Daraus ziehen zum Beispiel viele Autoren dieser Zeit, einige Texte von Florenzky sind zwischen Stitcher und Präsenz. Interessante Folgerung, dass die Kleider, die, glaube ich, dass Sander sehr gefallen hat, weil Sander denkt in diese Richtung, weil steht, dass die Kleider sind ursprünglich und der Körper ist sekundär. Weil die Kleider markieren die Einschreibung des Menschen in eine ewige metaphysische Ordnung. Die Kleider markieren die Zugehörigkeit zum Himmel oder die Zugehörigkeit zur Hölle oder die Zugehörigkeit zu verschiedenen Zwischenstufen. Wobei der menschliche Körper nur dann seinen Ort findet, wenn dieser Körper passende Kleider findet. Sozusagen die Kleider zeigen an, der jeweilige metaphysische Ort des menschlichen Körpers. Wir können also diese ganze karnevalistische Theorie umkehren und sagen, dass der menschliche Körper eigentlich ist ein Nichts. Weiß sozusagen, der menschliche Körper ist etwas, wovon wir, was wir nicht zuschreiben können, ja, was im Grunde ein leeres Signifikat ist. Das ist ein leeres Signifikat, der in diesem Sinne das alles wird sozusagen umgedreht. Und diese leere Signifikat ist Gespenst, ja, im Grunde, der Mensch ist ursprünglich Gespenst. Ist sozusagen ein Vakuum, der Körper ist nichts, ja, und muss an sich und muss eingeschrieben werden und muss bekleidet werden. Erst wenn wir Kleider sehen auf den Menschen, wissen wir, was dieser Mensch eigentlich ist, ja. Da gibt es ja immer ganz interessante Untersuchungen dazu. Zum Beispiel einer ist das berühmte, verwendet Butler, glaube ich, in einer ihrer anti- oder sozusagen dekonstruktiv-feministischen Schriften. Das war so ein Experiment, das kleine Mädchen und Jungs, ich glaube, so drei Jahre alt, die Frage gestellt wurden, sind sie Mädchen oder Jungs? Ja? Und die haben gesagt, und die waren nackt in Swimmingpool, und sie haben gesagt, das können wir nicht wissen, weil sie entkleidet sind. Ja? Weil die in dieser Klasse Mädchen hatten so eine Farbe, der andere hat so Unterhose. Und bisher in Unterhose konnten sie das nicht wissen. Das ist eine, im Grunde eine sehr sandersche Geschichte. Das heißt, man sozusagen dann identifiziert sich erst, wenn, nicht wenn man entkleidet ist, sondern wenn man bekleidet ist durch die Kleidung. Auch die Geschlechtsdifferenz wird hergestellt. Und die gleichen Geschichten finden wir zum Beispiel bei einem der alten politischen Traktate. In China, chinesischen Traktaten, wie man mit anderen Menschen umgehen soll. Und er sagt, dass man muss entsprechend dem Rang und der Bedeutung des Menschen mit diesen Menschen umgehen. Und wenn zum Beispiel zwei Menschen sich nackt treffen, dann sollen sie überhaupt miteinander in keine Kommunikation treffen, weil sie können sozusagen die Ordnung nicht finden. Sie müssen zunächst einmal sozusagen ihre Kleider präsentieren und dann weiß man, was sie für eine Bedeutung haben, was sie einen Sinn haben. In diesem Sinne kann man sagen, auch die Theorie der Aura von Benjamin ist ein bisschen in diesem Sinne zu verstehen, dass Kleider von den Menschen sind ihre Seele. Ja, das ist im Grunde, wenn man sagt sozusagen, dass die Engel sich von Dämonen nur durch die Kleider unterscheiden, also dass das Böse vom Guten unterscheidet sich durch die Kleiderordnung, dann kann man sagen, dass unsere Seele oder unsere Güte und unsere Moral ist nicht das, was in uns ist, sondern das, was wir tragen. Wenn wir sehen, was wir denn Kleider betragen, wir wissen, was unsere Seele aussieht. Ja, das ist eine tiefe Bedeutung. The mode of the surprise, wie gesagt.
Ja, also wenn der Kleid ist unsere Seele, ich würde das vielleicht anders formulieren, vielleicht Form für die Seele.
Aber wo ist der Unterschied zwischen Form und Substanz? Ich meine, Substanz ist eben, die Seele ist die Form. Die Seele hat keine Substanz. Die Seele ist nur das, was wir denken. Substanz ist unser Körper, also alle diese physiologischen Geschichten, also diese Muskeln und Blut und so weiter. Das ist Substanz, das ist die Materie. Also wir können sagen, dass nicht unsere Form befindet sich in unserer Materie, sondern unsere Materie befindet sich in unserer Form. Und unsere Seele ist nichts anderes, als was wir tragen. Und unsere Seele sozusagen umgibt oder umringt oder gibt unseren Körper eine Form. Das ist eben diese Aura. Und man kann sagen, dass in diesem Sinne vielleicht das Umkehren, ja, das was Krakauer sagt, Und dann ist das, was sozusagen, diese Bilder sind Seelenbilder, weil sie kleine Bilder sind. Und das, was fehlt, ist eben nicht die Seele, sondern der Körper. Und dieser fehlende Körper fehlt auch zurecht. Ja? Weil der Körper ist eine Masse von irgendwelchen Organen, ja, die ja von sich aus nichts Interessantes aussagen. Außer wenn wir eine spezielle Theorie wie die Rassentheorie haben, die uns erlaubt, die Körperform selbst als eine Art Kleider zu sehen. Sozusagen die Körperform selbst wird durch die Rassentheorie signifikativ. Aber es ist eine eher spezifische Perspektive, ja, die wir meistens nicht haben.
Ja, ich glaube, da gibt es einen interessanten Brückenschlag zur Biotechnologie, weil das nämlich, finde ich, sehr interessant komplementär ist. Und da bin ich ja eigentlich froh, dass man diese Methoden der Naturwissenschaft ja jetzt sozusagen auf die Gesellschaft nicht mehr anwendet, aber tatsächlich ist das morphologische Denken die Alternative zu dem ganzen Genbahn, der uns jetzt eigentlich umgibt. Das ist, finde ich, recht interessant. Was also jetzt, wenn man es also auf die Gesellschaft anwendet, in Richtung rassistisches Denken geht, aber wenn man es jetzt vielleicht also davon mal absieht, da doch eine interessante Alternative ist. Und zwar insofern, als dass also die ganze Gentechnologie sitzt sich vor dem Haufen von Genen und zieht sich vor einer unendlichen Möglichkeit der Manipulation eigentlich. Während hingegen die Morphologen auch sozusagen denken können, wie sich etwas in einer gewissen Begrenzung entfaltet. Und das ist sicher das absolute Gegenteil eigentlich dazu.
Ja, obwohl auch diese Gegenteile konstruiert werden kann. Also zunächst einmal können wir sagen, dass wir auch im Grunde die Menschen einfach vor allem danach beurteilen, was sie tragen. Und zwar, je mehr sich die Möglichkeiten erweitern, der Auswahl, desto mehr gehen wir davon aus, dass die Entscheidung, das und nicht jenes zu tragen, eigentlich eine sehr subjektive ist und eigentlich sozusagen das Innere des Menschen manifestiert. Also wir tragen wirklich unsere Seele, und wenn wir sozusagen das uns anschauen, dass die anderen Leute tragen, dann erwarten wir sozusagen auch darüber, was sie eigentlich sind, in ihrem Körper. Also wenn wir ihren Körper sehen, das ist mehr oder weniger, was ihre Eltern produziert haben, sozusagen, und na gut, ja. Aber wenn wir das sehen, wie sie gekleidet sind, dann zeigt es uns, wie diese Menschen sich selbst einschreiben wollen in die hierarchische, symbolische und sonstige Ordnung. Ja? Das heißt, wollen sie Engel sein, wollen sie eben schwarz Dämonen sein, wollen sie so gehören, alles sind sozusagen Zeichen einer inneren Zugehörigkeit zur spirituellen Ordnung. Und diese spirituellen Ordnungen zeigen sich, ja, manifestieren sich durch die Kleider, sie manifestieren sich nicht durch den Körper. Körper ist das Uninteressanteste in der ganzen Geschichte. Und bis wenn wir uns die Frage stellen, eben nach Genetik, ja, aber das ist eine komplizierte Frage, weil dann denke ich, wenn wir genetische Bestimmung des Nachkommens möglich ist, ja, dann ist dann das, wie wir aussehen, also körperlich aussehen, sagt etwas über den Geschmack unserer Eltern, und das, wie wir gekleidet sind, sagt etwas über unseren eigenen Geschmack, ja, sagen wir so. Und Das wäre dann interessant, spannend, weil zunächst einmal sagt, wie wir aussehen, uns etwas nur das Porzell über den Schmack der Erde, wobei wir nicht Wobei wir nicht so das Ästhetische von Anfang an spielt eine Rolle, ja? Weil diese Verliebtheit und so ein Ton hat eine ästhetische Dimension. Das heißt, unsere Eltern hatten ein gewisses Geschmack. Ja? Also sie hatte ein gewisses Geschmack in Bezug auf ihn, er hatte ein gewisses Geschmack in Bezug auf sie. Und dieser Geschmack hat sich schon irgendwie durchgesetzt und manifestiert sich in unserer Gesichtszüge und unserem Körper. Und oft können wir sagen, ja, oder auch so. Aber das ist sicherlich, das spielt so viel Natur mit und so. Aber wenn unsere Eltern wirklich entscheiden können, dann ist Geschmack ganz klar. Und im Grunde tendenziell, wenn man sich vorstellen kann, dass die Genetik so entwickelt wie die Mode generell, dann ist es sozusagen, dann werden wir immer aussehen, wie sozusagen, wir werden dann per Definition Auslaufmodelle, weil wir werden per Definition gestaltet nach den Kriterien eines schon vergangenen Geschmacks. Der Geschmack der Eltern stand schon vergangenen Geschmack. Und die Kleider werden dann kompensatorisch in Bezug auf diesen vergangenen Geschmack. Das war ein interessantes, sozusagen, ästhetisches Problem. Ich sehe das interessante ästhetische Problem. Aber auf jeden Fall, so wie wir jetzt, das heißt von Zanja, da kann man sagen, dass die Topologie, das ist sicher die Vorbereitung dafür, was ich auch morgen sage, dass die Topologie des Verhältnisses zwischen Seele und Körper zumindest um die Jahrhundertwende beginnt sich zu wandeln. Eine lange Zeit ist als Axiom gehalten, dass die Seele sich irgendwie im Inneren des Körpers befindet. Also man musste sozusagen, guck mir in die Augen klein oder so, man musste sozusagen durchschauen, ja, damit man versteht, was der Mensch ist, muss man sozusagen durchschauen, ja, man muss sozusagen durchgehen. Aus einer oder anderen Erfahrung, darüber kann man auch reden, kommt allerdings diese neue Vision, dass man die Seele eben trägt, dass die Seele ist nicht das, was im Körper ist, sondern was den Körper umhüllt. Wenn man dem Ernst Jünger Glauben schenkt, obwohl ich solche Kausalitäten nicht so sehr schätze, dann ist der Grund die Erfahrung der Zerstückelung der Körper im Ersten Weltkrieg. Er schreibt auf jeden Fall, dass er danach sich viel mehr angefangen hat, für die Kleider zu interessieren der Leute. Weil was drinnen in uns steckt, das wurde ganz klar auf Schlachtfeld. Ja. Weil alle Körper waren zerstückelt, das war keine Seele drin. Alles war zu sehen, alles war obszön, alles war lang offen. Und diese Erfahrung hat sozusagen seine Aufmerksamkeit eher auf die Uniform konzentriert. Und an einer Stelle sagt er, alle, die gleiche Uniform tragen, sie sind alle gleich, weil sie haben die gleiche Seele. Seele ist die Uniform. Und sie sind auch ersetzbar. Wichtig ist, dass die Körper sind ersetzbar. Wichtig ist, dass die Uniform bleibt. Und das ist eine im Grunde sozusagen Kombination zwischen katholischer Kirche und Prade oder was auch immer. Das ist ein Gedankengang, der im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert unvorstellbar wäre, ist ja eine Rückkehr zu symbolischen Ordnungen, vor der voraufgehörigen symbolischen Ordnungen, auf einer völlig anderen Stufe und aufgrund eines völlig anderen Lebens. Ich denke, das spielt auch bei Sander eigentlich, weil er eine Postkrieggesellschaft, das muss man auch, wie er damals meinte, eine stabil gewordene, eine symbolisch gewordene, eine hierarchisch aufgebaute Postkrieggesellschaft abgebildet hat. Das war Reaktion auf einen gewissen Stein, die wir damals geglaubt haben, schon irgendwie längere Zeit das Leben bestimmt.
Zuerst habe ich gedacht, also in Verbindung mit Hobbes, Sie haben etwas so kurz gesagt, dass die Seele sucht nach ihrer Form, also wenn Kleider sind die Seele, oder wie immer,
no.
Ja, dann es geht, dann andererseits Kleid ist etwas klassifiziert, das ist ein Zeichen, ja? Sei es soziale Hierarchie und so weiter. Ja? Und dann, wenn es gibt diese Unterschiede, zum Beispiel Vaisanda, er hat für sich 12 Typen gefunden und er abstrahiert für gewöhnliche für diesen sozialen Typ Umgebung und nimmt Kleider und Attribute und fotografiert Menschen. Ja? Und so ist es Darstellung einer Seele, eines Interesses, eines Geschmacks. Ja? Und dann, die Seele hat ihren Platz gefunden. Ja? Dann sie ist glücklich. Ja? Und dann und das ist unterschiedlich, ja? Sei es 12 Charakteristika oder weniger oder mehr, ja, es ist unterschiedlich. Dann kann ich nicht den Sander zu Hobbes einschreiben, ja? Weil bei ihm es ist Anonymität und es soll kein Bedürfnis entstehen, um die Form für eine Seele, die Form zu suchen.
Ja, das ist klar. Das ist eine gute Verbindung.
Ja, jetzt habe ich umgekehrtes wiederum verloren. Da war so eine Paradoxe, jetzt kann ich das nicht formulieren. Aber dann habe ich dafür noch eine Frage. Ja? Ganz am Anfang. Sie haben gesagt, etwas so Morphologie, Romantik, dieser Trieb nach Klassifizieren, wie bei Sander, er versucht das mit sozialen Typen. Ich habe sie nicht verstanden, dann verstehe ich, also das, was Aristoteles versucht zu machen, also die Sachen einzuordnen in Schachteln, ja. Was zum Beispiel der Dürer versuchte, während seinen italienischen Reisen zu machen, wo er verschiedene Typologie vom Körper gezeichnet hat, ja, junges Mädchen, einen alten Mann, Dürres Mädchen, dürre Frau und so. Das ist auch so eine Form der Klassifizierung. Und dann der Körper, das ist etwas Materielles und hat Schatten und bestimmte Konturen. Und dann vielleicht der Körper ist doch die Form für die Seele und nicht die Kleider, weil was ist das Kleider? Also wir, das ist nur, dann passt es Hobbes schon, weil über diese Wahl von Kleider, Geschmack, ja, ist, das ist voll manipulierte Sache, das ist doch Illusion und dann doch es ist Hobbes. Weil was für eine Kleider habe ich, das hängt davon, wie viel Geld ich in meiner Tasche habe, welche Modezeitschriften während mein Erwachsenwerden habe ich geguckt und was mich beeinflusst hat und was ich mache und in welchem Land ich mich befinde und welche Möglichkeit zum Einkaufen.
Ja.
Ich finde, es wird, wenn ich da nur kurz zu sagen, besonders deutlich halt, haben wir in der Karneval hinterher. Und oft verrät das, was die Leute zu Karneval anhaben, viel mehr darüber, als das, was sie sonst anhaben. Weil sie halt irgendwie in der Bank arbeiten und müssen halt dann Anzug tragen, weil sie halt in der Bank arbeiten.
Ah ja, das ist auch eine zweite Frage. Ja, gut. Also zunächst einmal, tatsächlich, das Problem ist, ist man bereit, sein Leben für die Kleider zu opfern. wenn es der Fall ist, dann ist es an sich Hopschein. Das ist offensichtlich der Fall. Ja. Erstens gibt es so klassische Geschichten, alle Kriegsmord und so weiter haben den Sinn. Aber es gibt so eine schöne Geschichte von General del Robera, heißt das, glaube ich. Da ist es so, ein kleiner Gauner bekommt so einen General, wird gesteckt in eine Generaluniform und fühlt sich zunehmend als General und letztendlich opfert sein Leben, um als General begraben zu werden, damit er diese Uniform nicht verliert. Also für ihn ist es schwieriger, eine Uniform zu verlieren als sein Leben. Also er gibt sozusagen sein Leben für den Film. Und das sind diese, aber die Mode ist voll, also wir sind alle Martyrer der Mode. Und das Mode, also dass die Mode generell ein Martyrium ist, das wissen alle. Schon in diesem Sinne spirituell. Na, die Frage ist, das ist ganz klar, dass die Frage ist, inwieweit, wenn wir nicht Klassifizierungen im Sinne von Dürer, die immer noch metaphysisch verankert sind, zum Beispiel Jugend, Mittelalter und hoher Alter und so weiter, die bestimmte metaphysische Grundlage haben. Auch nicht die platonische, aristotelische Klassifizierungen, die auch alle hierarchisch aufgebaut sind, alle haben bestimmte symbolische Grundlagen und so weiter und so fort, die aus reiner spekulativen, theoretischen, philosophischen, ideologischen, theologischen und so weiter Ursprung haben. Diese Art Klassifizierung kennen wir und diese Art Klassifizierung hat einen metaphysischen, im weitesten Sinne metaphysischen Ursprung. Irgendwann beginnt eine andere Art Klassifizierung, das heißt, man befreit sich von allen metaphysischen Voraussetzungen, das passiert irgendwo im späten 17. schon mal fantastisch. Ja. Man befreit sich von allen Vorstellungen von dem, was Organismus ist, was Funktion ist und so weiter und so fort, sondern beginnt wie Cuvier und alle anderen nach bestimmter Form, Funktion und so weiter alles zu klassifizieren, ganz positivistisch. Da ist ja zwei Beine, das sind die vier Beine, das ist da, das ist die und so weiter. Diese Klassifizierung nach der positivistisch verstandenen Beschaffenheit der Gegenstand, das ist auch, man kann sagen, das ist Klassifizierung und das ist Klassifizierung. Aber diese positivistische, naturwissenschaftliche Art der Klassifizierung war ein ziemlicher Bruch mit der früheren Geschichte. Na gut, wenn man jetzt dich fragt, was ist die menschliche Gesellschaft? Ist die menschliche Gesellschaft etwas, was durch eine symbolische Ordnung, durch eine symbolische Hierarchie, durch ein symbolisches System der Bedeutungen definiert wird? Dann ist die für die menschliche Gesellschaft passendere Beschreibung eher so platonisch, katholisch und so weiter. Weil es geht um die Einschreibung der Menschen in die Bourgeoisie. Wenn die menschliche Gesellschaft ein Teil der Natur ist, das menschliche Wesen ist ein Wesen, ein Tier, das unter bestimmten Bedingungen lebt. Und als Tier, wie das andere Tier, nach seinem Merkmal wird klassifiziert werden. So. Dann haben wir einen völlig anderen Ausgangspunkt für die Klassifikation der Menschen. Und das ist tendenziell ein rassistischer Standpunkt. Und Rassismus als eine Figur des Denkens, das heißt die Übertragung des Systems der natürlichen Merkmale auf das Menschengeschlecht und Analyse des menschlichen Körper unter den gleichen Voraussetzungen, unter den positivistischen Naturwissenschaften, wissenschaftliche Beschreibung des Tierreichs und Pflanzenreichs. Schon sozusagen. Das kommt sofort mit der frühen Aufklärung. Und rassistische Perspektive auf die Menschheit ist eine aufklärerische Perspektive. Die ist erst entsteht mit der Aufklärung, es ist Ausdruck der Aufklärung, es ist nichts anderes als eine Einschränkung der Menschheit und der Menschen in die Naturordnung. Ist der Mensch ein Naturwesen, dann ist der Rassentheorie einzige Möglichkeit, einzige uns zur Verfügung stehende Möglichkeit, die Menschen zu beschreiben. Und wenn man schaut, ja, die frühere Anthropologie der Aufklärung, die ist durch und durch, das ist Rassentheorie. Wobei gesagt wird, dass die Rassen sich formieren unter Einfluss von Klima, und aber auch Heredität und das und das. Und ich denke, dass, ich weiß nicht, man kann da Dekonstruktion bemühen, was auch immer. Aber kleine Kleidungsordnung und so weiter, das ist dieses Supplement. Das ist das, was auf eine interessante Weise die Übertragung der naturgeschichtlichen, naturwissenschaftlichen, positivistischen Beschreibung auf die Menschen eigentlich nicht zulässt. Ich würde sagen, was der größte Einwand ist in der Rassentheorie, ist der Kleine. Weil wenn man die Menschen ohne Kleider untersucht und fotografiert, wenn man die alle auszieht und in diesem ausgezogenen Zustand untersucht, wo wir dann zum Beispiel in Auschwitz erleben und so weiter, das kann auch nicht. Wir erfahren das ganz unmittelbar als Entmenschlichung des Menschen. Wir spüren, dass das Bild, das uns angeboten wird, das kein Menschenbild. Es ist nicht der Mensch, mit dem wir eigentlich zu tun haben. Weil der Mensch, mit dem wir eigentlich zu tun haben, ist der gekleidete Mensch. Es ist genau so, wie man sagen würde, und die Analogie ist keine zufällige, sondern es ist die Analogie schlechthin. Also sozusagen die Wahrheit schlechthin. Insofern Wache dann ist. Das ist das Verhältnis zwischen Denken und Sprache. Wenn man sagt, das ganze Gehirnforschung, der ganze Quatsch, wenn man sagt, schauen wir, was der Mensch wirklich denkt, jenseits dessen, was er spricht. Aber wenn man schaut, was man wirklich denkt, jenseits dessen, was man spricht, dann kommt man nur zum Schluss, dass irgendwelche Neurone irgendwo zucken in seinem Gehirn. Und es ist zwar eine sehr abschlussreiche und ehrwürdige sozusagen Beobachtung, aber erstens merkt man, dass diese Beobachtung erst überhaupt funktioniert, wenn sie ausgedruckt und beschrieben wird und wie als eine Theorie in Worten dargestellt. Und zweitens haben wir das Gefühl, dass dieses Zucken bestimmte Neurone, bestimmte Partner, nicht das ist, was wir eigentlich unter Denken verstehen. Und wenn man uns fragt, was verstehen wir eigentlich unter dem Denken, wir verstehen unter dem Denken eine Art Sprechen. Und da würde ich auch sagen, dass wenn wir versuchen, den Menschen zu untersuchen im nackten Zustand, ja, das Einzige, was wir davon haben, das ist sozusagen Playboy und so, das ist auch wiederum ein kompliziertes System des Stylings, des Designs und so weiter und so fort. Und sofort wird der menschliche Körper dann symbolisiert und sofort hat er tatsächlich Baudrillard recht, wenn er sagt, das Striptease findet nicht statt, weil das Striptease, dass wir bekommen zu sehen, ist die hochgradierteste Kleidung überhaupt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das heißt, wir kommen zu dieser unmittelbaren wissenschaftlichen Betrachtung nie. Und wir kommen nie, weil der Mensch seinem Wesen nach, und das ist sicherlich auch Einwand gegen Rousseau, da haben Sie recht. Wenn Sie vergleichen, sozusagen, das, was Sie gesagt haben, mit Rousseau, das ist Spekt. Es ist wirklich tatsächlich ein Einwand gegen ein nicht qualitatives und quantitatives Verständnis der Lebenszeit, dass der Mensch ist nicht ein denkendes Tier, sondern der Mensch ein sprechendes Tier. Und der Mensch ist nicht ein nacktes Tier, sondern ein wesentlich gekleidetes Tier. Die Kleidung ist nicht etwas, was dazu kommt. Die Kleidung ist etwas, was den Menschen als Menschen ausmacht. Genauso wie Sprechen ist nicht zum Denken dazu kommt, sondern das, was Denken ausmacht.
Ja, also da muss ich sagen, zur Gegenforschung. diese Idee, dass dann irgendwo ein Neuronzug, also es wird auch in der Gehirnforschung ein bisschen differenzierter vorgegangen. Ich glaube, Sie haben das bewusst ein bisschen polemisch formuliert.
Nein, das ist überhaupt nicht polemisch formuliert. Was heißt polemisch formuliert? Die Gehirnforschung sagt uns Folgendes, dass in unserer Schädel ist eine Grasmasse, die sich befindet, die so und so artikuliert wird. Die Grasmasse besteht aus gewissen chemischen und sonstigen Elementen und sie tun etwas. Ja? Also, sie bewegen sich, tun etwas, übertragen ihre Reaktionen. Und wenn ich das sehe, ist Denken, also ist es das, was ich allgemein in der Sprache ganz spontan unter dem Denken verstehe, ganz nicht. Haben Sie dieses Gefühl?
Nein. Also, vor allem, wenn Sie da eben so wie das eine Neuron erwähnt haben, wo man was tut, da wird ja auch scherzhaft immer vom sogenannten Großmutter-Neuron gesprochen. Wenn ich meine Großmutter sehe, dann zuckt genau dieses und was habe ich denn davon, wenn ich das weiß. Aber so das auch schon ein bisschen differenzierter zu betrachten und man kommt wahrscheinlich zu irgendwelchen expliziten Ergebnissen, aber vielleicht trotzdem zu, würde ich mal sagen, interessanten Metaphern zumindest. Also. Und das Zweite ist ja, ein Ethologe würde ja gerade bei der Uniform schon zumindest versuchen, sie funktional zu erklären. Oder würde Sie sagen, dass das auch Quatsch ist? Ne?
Ja, das ist nicht Quatsch. Ja, sehen Sie. Das Problem ist nur, dass diese Erklärung ist immer noch die Sprache. Dass dieser Metapher ist immer noch Metapher, diese Verbindung ist immer noch Verbindung und diese Gehirnforscher immer noch tragen weiße Kittel, ja? Was sie als Gehirnforscher praktisch auszeichnen. Ich würde sagen, wer ist der Gehirnforscher? Das ist der Mensch, der ein Gehirnforscher gekleidet ist. Wenn ich sehe, einen Menschen, der Gehirnforscher gekleidet ist und mit dem Gehirnforscher redet, dann sage ich, das ist der Gehirnforscher, ja? Wenn es aber ich einen nackten Typen sehe, bei dem irgendetwas zuckt, kann ich sagen, es ist ein Gehirnforscher. Vielleicht ist es ein Gehirnforscher, vielleicht ist da jemand anderer, ja? Vielleicht ist es ein Opfer, es ist vielleicht, ich weiß es nicht. Ja? An dem Moment, an dem ich bereit bin, in eine Kommunikation zu treten, brauche ich jemanden vor mir, der so gekleidet ist, sich so befähigt, so redet, dass er in einem Signifikationssystem, dem wir beide gleich beherrschen, sich als jemand identifiziert, dass eine oder andere Rolle spielt und dann spreche ich mit ihm. Dann, wenn ich schon angefangen habe, mit ihm zu sprechen, habe ich alles sprechen, auf dem Gehirn und weil er zuckt oder nicht zuckt und welche chemischen Prozesse da passieren und was mit dem Kittel passiert und was mit der Großmutter passiert. Das ist alles ganz klar. Als Thema des Gesprächs ist das alles wunderbar. Die Frage ist, unter welchen pragmatischen, sozialen, politischen, kulturellen Bedingungen das Gespräch selbst stattfindet. Die Kommunikation selbst stattfindet. Und sie findet nicht statt, so wie Habermas es beschreibt, ja, in einer Diffusion. So, sie findet immer statt in einem komplizierten System der Identifikationen von den Menschen, die so sind wie ich, die anders sind wie ich, die so gekleidet sind wie ich, die so Ja, die Sprache sprechen wie ich, die verstehen das System, in dem ich mich ausdrücke, die nicht verstehen das System, in dem ich nicht ausdrücke und so weiter. Das heißt, es ist kein freier Dialog. Es gibt keine freie Kommunikation, sondern diese Kommunikation von Apakan unterworfen bestimmten semiotischen Systemen, bestimmte Systeme der Anerkennung, Wiedererkennung und Identifizierung. Und kleine Ordnung und die Mode ist nichts anderes als eine Möglichkeit, dieser Ordnung zu artikulieren und sich als dort, als das zu geben, was ich sozusagen, wie ich identifiziert werden will. Zum Beispiel als Gehirnforscher. Dann habe ich so ein Ding hier irgendwo und ein Handy oder ich weiß nicht was und weiße Kittel.
Ja, aber dann ist die Kleidung ja eindeutig mehr der Ausdruck eines Intellekts und einer Persönlichkeit in einem jeweiligen Zustand als der Seele. Also ich meine, das Beispiel ist ja irgendwie diese süße Geschichte beim kleinen Prinzen, wo der Astronom diesen Planeten entdeckt hat und halt in seiner türkischen Landestracht kommt und dann hört keiner zu. Und das begreift er dann und zieht dann halt einen Anzug an und dann wird es auch anerkannt, dass er halt diesen Planeten entdeckt hat. Und das hat ja seine Seele nicht verändert, er hat ja einfach bloß vom Intellekt her begriffen, dass er sich jetzt in ein gewisses kodiertes System begibt, wo er sich anpassen muss.
Ja, was ist die Seele? Ja. Wie beschreibt sich die Seele anders? Was heißt, dass er hat verstanden? Das ist eben diese, er hat verstanden, dass das nichts anderes ist als die Seele. Das haben wir bei Wittgenstein gelernt. Ja. Die Seele ist nichts anderes als die Fähigkeit, und zwar eine uns relativ unklare und noch zu definierende Fähigkeit, zu sagen, er hat verstanden, ich habe verstanden. Was bedeutet, er hat verstanden? Das bedeutet nichts anderes, dass er eben so ist, wie ich bin. Ja? Das heißt, er hat Seele, wie ich eine Seele habe. Ja? Wir verstehen uns. Ja? Was im Karneval passiert, das haben wir mit Wittgenstein gemacht, das kann man noch einmal machen. Ja, das ist diese Groschen, die Geschweine hatte der Vergleich das mit Metrostation, ja, wo man Geld wirft und dann öffnen sich die Türe, weil diese Türe mich verstanden haben. Sie verstanden, was ich gemeint habe. Und das ist genau der Punkt. Und und mit Karneval. Mit Karneval, das beschreibt Bartin sehr gut. In Karneval versucht die Seele sich anders zu denken und dann zu unterstellen, sie tatsächlich ist. Ja. Sie versucht diese Totalität zu finden, indem sie sozusagen durch eine andere Bemalung oder andere kleine Ordnung der Mensch alles das anzieht und alles und sich so gibt, wie er eigentlich nicht ist. Ja. Das heißt, die Seele sucht sozusagen nach symbolischen Counterpart, ja, ihrer selbst. Was letztendlich, man kann es so sehen oder anders sehen, man kann es als Scheitern sehen oder nicht, aber auf jeden Fall eine Aktion, die erst nur zeitweilig ist. Ja? Das heißt, nur zeitweilig, und wenn ein Bankangestellter sich wie ein Irokeser bemalt, dann bleibt er ein Bankangestellter. Er ist nicht ein Irokeser, der sich als Bankangestellter verkleidet hat, sondern ist ein Bankangestellter, der sich als Irokeser in der Karnevalzeit manifestiert. Gerade weil er keiner ist.
Ja, aber die Frage ist halt, jetzt, wenn man jetzt das Beispiel nimmt, irgendwie den Sachen selbst, an die jedes Wochenende irgendwie von Freitag bis Sonntag auf den Rave geht und sich in silbernen, knappen Klamotten bekleidet, ist sie dann eigentlich eine Rave-Maus, die als Zahnarztangestellte arbeitet, oder ist sie eine Zahnarztangestellte, die am Wochenende zur Rave-Maus wird?
Ich würde, das ist etwas, was man mit Bild von Zahnarzt angestellt und mittelbar verbindet. Freiheitsaktivität. Und sozusagen. Aber ja, auch nicht. gehen, wenn nicht die Einzelheiten. Auf jeden Fall genügt zu sagen, dass wir schon auf allen Ebenen bestimmte Verhaltensmuster, bestimmte Kleider, bestimmte Worte und so weiter als das haben, was uns Signale gibt, dass wir diesen Menschen als Menschen identifizieren, das heißt identifizieren als jemanden, das in uns in einer sozialen, symbolisch aufgeladenen Kommunikation eintreten kann. Was auch immer das Thema dieser Kommunikation sein könnte, diese Kommunikation, das Thema dieser Kommunikation sein, zum Beispiel, dass ich im Unbillen gehe. Ich sehe jemanden, der als Feind gekleidet ist. Warum ist er Feind? Warum lege ich ihn um? Weil er so gekleidet ist. Und ich tue das zurecht. Ja. Ich zähle doch nicht den Menschen, sondern allein die Uniform. Mit dem Menschen ist das doch egal. Schon dieses Beispiel zeigt, dass allein die Kleiderordnung wichtig ist und alles andere ist relativ unwichtig. Deswegen ist doch, sind wir so von Prada und solchen Geschichten fasziniert, aber sozusagen Design unserer Seele viel mehr beschäftigt als oberflächliche Design unserer Körper, ja, das ist kein Wert. Das. Gut, ja, ich denke, damit sind wir fertig und bis zum nächsten Mal.